Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn. Wie geschrieben steht beim Propheten Jesaja: Siehe, ich sende einen Boten vor dir her, der deinen Weg bahnen wird. Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von Johannes taufen. Der Täufer trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften, und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Liebe Schwestern und Brüder, das Markus-Evangelium beginnt mit einem Zitat des Propheten Jesaja. Siehe, ich sende meine Boten vor dir her, Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Das gemeinsame Motiv des Propheten aus dem Alten Testament und des Evangeliums ist die Wüste. Die Verheißung Jesajas gehört in die Zeit des babylonischen Exils. Jesaja versprach den Gefangenen, den verbannten Israeliten in Babylon, die Rückkehr nach Palästina. Ich sage bewusst nicht die Rückkehr in ihre Heimat, denn das Exil dauerte 60 Jahre, also rund 2 Generationen, sodass wir davon ausgehen müssen, dass viele von denen, die aus Jerusalem nach Babylon verschleppt worden waren, nicht nach Jerusalem zurückkehrten. Und viele von denen, die die Verheißung Jesajas hörten, in Babylonien geboren waren und Palästina noch nie gesehen hatten. Stimme eines Rufers in der Wüste bereitet den Weg des Herrn. Der Evangelist Markus nimmt das Motiv auf und sowohl für die Hörerinnen Jesajas als auch für die Leser des Evangeliums ist klar, dass die Stimme des Rufers in der Wüste auch erinnert an den ersten Weg Israels durch die Wüste, den Auszug aus Ägypten. Unter der Führung des Mose war das Volk für 40 Jahre durch die Halbinsel Sinai gezogen. Und der Weg von Babylon aus dem Zweistromland nach Palästina, der führte durch die syrische Wüste. Und Johannes der Täufer, er tritt zwar am Jordan, am Fluss auf, aber um dahin zu kommen und um sich taufen zu lassen, mussten die Leute ihre Dörfer und Städte, ihre Heimat verlassen und durch die Wüste ziehen. Wenn wir dem Evangelisten Glauben schenken, dann zog sich das Einzugsgebiet des Johannes bis hinunter und hinüber nach Judäa und bis nach Jerusalem. Der Weg zu Johannes durch die Wüste ist vielleicht nicht ganz so weit wie der von Babylonien oder aus Ägypten nach Palästina, aber es ist gewiss mehr als ein Adventsspaziergang oder eine halbtägige Schneewanderung. Und auch Jesus machte sich auf den Weg aus Nazareth in Galiläa durch die Wüste an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Nach seiner Taufe kehrte Jesus nicht sofort in die Heimat zurück, sondern er blieb in der Wüste und gemäß dem übereinstimmenden Bericht aller Evangelien wurde er dort vom Teufel in die Versuchung geführt. Und dass Jesus 40 Tage in der Wüste bleibt, ist gewiss als symbolische Erinnerung an die 40 Jahre zu verstehen, die Mose mit den Israeliten durch die Wüste zog. Theologinnen und Theologen neigen dazu, und meines Erachtens gar zu schnell und vielleicht ein bisschen leichtfertig, die Wüste als den Ort der Gottesbegegnung auszugeben. Wenn ich von Wüste höre, dann denke ich nicht zuerst an Gott, sondern da fällt mir zunächst einmal viel Sand ein oder Schlangen und Skorpione. Am Tag wird es heiß und in der Nacht unangenehm kalt. Die Wüste ist kein Ort, an dem wir uns gerne aufhalten. Oder zumindest die allermeisten würden nie länger in der Wüste bleiben, als es unbedingt sein muss. In die Wüste geht nur, wer die Hoffnung darauf hat, dass es jenseits dieser Wüste ein Ziel gibt. Die Israeliten sind mit Mose aufgebrochen auf den Sinai durch die Wüste in der Hoffnung auf das gelobte Land. Ähnlich wie viele Migrantinnen und Migranten heute, waren sie wahrscheinlich lange unentschlossen, ob sie das tun sollten, weil sie ungewiss waren, was schlimmer war, die Unterdrückung als Fronarbeiter in Ägypten oder eben die Ungewissheit der Wüste. Als sie dann ihren Entschluss entfasst hatten, musste alles schnell gehen. Hals über Kopf verließen sie ihre Häuser und zogen nach Nordosten. Hinter ihnen die Ägypter, die ihre billigen Arbeitskräfte nicht einfach so gehen lassen wollten, und vor ihnen die Wüste. Um zu Johannes an den Jordan zu kommen, mussten die Leute ihre Heimat verlassen. Sie mussten die vertraute Umgebung aufgeben, vielleicht liebgewordene Gewohnheiten ablegen. Das Evangelium verteilt die Rolle zwischen Johannes und Jesus so, wie zwischen dem Aufbruch in die Wüste und dem erhofften Ziel. Johannes tauft mit Wasser, haben wir gehört, Jesus tauft mit dem Heiligen Geist. Johannes predigt in der Wüste, Jesus wird durch Galiläa ziehen und in die Städte und Dörfer gehen. Johannes droht mit dem Ende der Welt. Jesus verheißt das Kommen des Reiches Gottes. Welche Folgerungen für unseren Advent können wir aus diesen biblischen Verheißungen ziehen? Ich möchte drei nennen. Die erste besagt, Advent bedeutet nicht nur, dass Gott kommt, sondern auch, dass wir uns bewegen müssen. Wir müssen uns bewegen. Israel fand Gott nie da, wo die Menschen bereits waren. Gott kam nicht nach Babylon, Gott kam nicht nach Ägypten. Die Israeliten begegneten Gott, nachdem sie aufgebrochen waren, auf ihrem Weg durch die Wüste. Und vielleicht ist in diesen Tagen die Gelegenheit, dass Sie sich einmal diese Frage stellen. Was ist mein Ägypten? Wo liegt unser Babylonien? Was muss ich hinter mir lassen? Von wo müssen wir aufbrechen? Advent ist nur, wenn wir uns bewegen. Und eine zweite Folgerung aus den Texten des Tages. Der Weg zu Gott führt durch die Wüste. Und dabei brauchen Sie die Rede von der Wüste jetzt nicht wörtlich zu verstehen, so wie das damals die Mönche und die Eremiten in der Antike getan haben, die sich tatsächlich aus der Gesellschaft der Menschen zurückzogen, weil sie meinten, nur in der Einsamkeit sei Gott zu finden. Der Weg zu Gott führt durch die Wüste, das kann auch im übertragenen Sinn gelten. Die Wüste der Bibel ist für mich Sinnbild der Ungewissheit, ob ich Gott schon gefunden habe. In unserem Alltag denken wir vielleicht seltener darüber nach, ob wir wirklich Gottes Willen tun. Aber wenn wir dann zu suchen beginnen, wenn wir uns wirklich fragen, ist das, was ich tue, das, was Gott von mir will, dann werden wir unsicher. Habe ich Gott schon gefunden? Laufen wir vielleicht einer Täuschung hinterher? Die Wüste der Bibel ist ein Sinnbild für diese Ungewissheit. Und ein drittes: Aufbrechen durch die Wüste wird vor allem der und die, die sich jenseits der Wüste eine Zukunft erwarten, die Zukunft Gottes. Die Fachleute sind sich darüber einig, dass für die Zuhörerinnen und Zuhörer Jesajas diese Zukunft, die Verheißung in der Rückkehr aus dem Exil Babyloniens in das verheißene Land Palästinas bestand. Was Johannes den Täufer und Jesus angeht, ist die Lage viel komplizierter. Hier meinen viele Exegeten und Bibelwissenschaftlerinnen, sowohl Johannes als auch Jesus hätten das unmittelbare Ende der Welt erwartet. Und erst die Apostel und dann die Gläubigen der ersten und zweiten christlichen Generation haben das Kommen des Reiches Gottes in eine weitere Zukunft verschoben. Bis hin dazu, dass es dann im zweiten Petrusbrief, wir haben es vorhin gehört, vertröstend heißt, aus dem Psalm 90 genommen: Beim Herrn sind 1000 Jahre wie ein Tag, und der Tag, der gestern vergangen ist, wie 1000 Jahre. Wir wissen nicht genau, was mit dieser biblischen Verheißung gemeint ist. Bezieht sie sich auf eine heilere, eine friedlichere Welt? Oder auf das Paradies, den Himmel im Jenseits? Aber aufbrechen, und zumal durch die Wüste, kann nur, wer auf eine Zukunft hofft. Den Advent, um diese Zukunft zu verkürzen, hieße, den Weg durch die Wüste ins Endlose zu verlängern oder sich einen Weg vorzustellen, der immer nur im Kreis herumführt. Aufbrechen, und zumal durch die Wüste, kann nur, wer sich eine Zukunft erhofft. Die Texte des Tages verheißen eine solche Zukunft Gottes. Amen.